Danach war es sehr heiß und sehr nass und ich begann einmal mehr durchzudrehen. Ich hatte es wirklich über, nur herumzusitzen und zu warten, und so entschloss ich mich, etwas Neues auszuprobieren. Ich begann, Leuten zu mailen, einer ganzen Menge von Leuten, jeden Tag einer anderen Person. Ich mailte dem CEO mehrere Male, ich mailte dem Global Head of Human Resources, dem obersten Personaler. Diese Strategie hatten meine Anwälte weder vorgeschlagen noch abgenickt. Sie war mein eigener, kleiner, kreativer Touch. Ich weiß nicht mehr so recht, was genau ich in diesen E-Mails geschrieben habe. Manchmal sprach ich die Empfänger mit schicken, innovativen Spitznamen an, die ich mir ausgedacht hatte, oder faselte irgendein kryptisches Zeug. Manchmal sprach ich auch ganz konkret etwas an, was Caleb, der Eiszapfen und Kyle sich geleistet hatten. Manchmal ließ ich zwischen den Zeilen anklingen, wie abscheulich sich das alles in den Zeitungen ausnehmen würde. Dann wieder versuchte ich es mit heiterer Leichtigkeit und erzählte humorvolle Anekdoten oder ließ mich über meine Mahlzeiten aus. Als ich erfuhr, dass der weltweite Leiter der Personalabteilung Mormone war, wob ich in die E-Mails an ihn kleine Passagen aus mormonischen Schriften ein. Ich hielt das für eine recht nette Idee. Nach etwa 2 Wochen, die Sommerhitze hatte eben ihren Höhepunkt erreicht, rief mich Kyle Zimmerman in sein Büro. Ich wusste, Kyle Zimmerman würde sich freuen, mich zu sehen. Er freute sich immer. Kyles Büro war mir inzwischen so vertraut, dass ich sofort bemerkte, dass jetzt auch auf seinem Schreibtisch ein Familienfoto stand. So konnte ich sehen, dass Kyles, wie auch Gerald's Frau, Japanerin war und er 3 Kinder hatte, die, wie ich annahm, zur Hälfte Japaner sein mussten. Als ich das Büro betrat, beugte ich mich in der Taille vor und betrachtete das Foto sehr, sehr, sehr lange und genau. Erst dann blickte ich zu Kyle auf. Kyle sah anders aus. Wie immer lächelte er, aber diesmal nicht mit dem Mund, sondern mit den Augen. Da stimmte was nicht. Er wirkte wie auf den Kopf gestellt oder wie eine spiegelverkehrte Version seiner selbst. Auf der Stelle wie gebannt setzte ich mich vor ihn, und eine ganze Weile sagte keiner etwas. Wir sahen einander nur an. Danach hatten wir ein langes Gespräch, und mit diesem Gespräch änderte sich alles. Also, in Geschichten wie auch im richtigen Leben passieren zuweilen Dinge, über die wir nicht sprechen können. Wir alle kennen so etwas. Sie sind Ihnen passiert, genauso wie mir. Es gibt dafür eine Vielzahl von Gründen. Vielleicht können wir das Vertrauen oder die Erinnerung an einen anderen nicht verraten, eine geliebte Person vielleicht, einen engen Freund. Vielleicht sitzen die Gefühle aber auch so tief, dass wir sie nicht aussprechen, sie nicht benennen können. In anderen Fällen kommen die Gründe dafür, über etwas nicht sprechen zu können, nicht aus dem Herzen, sondern aus dem Kopf. Genau deshalb sagen wir unseren Müttern nicht, wenn wir 400.000 Pfund verdienen. Und dann wieder liegen die Gründe dafür nicht bei uns, sondern bei anderen. Manchmal schreibt die Gesellschaft unseren Namen auf einen Zettel, knüllt ihn zu einem Bällchen und stopft es uns in den Mund. Was davon ist mir passiert? Oder trifft in meinem Fall nichts davon zu? Ich kann Ihnen das wirklich nicht sagen. Es tut mir leid, ehrlich. Ich nehme an, wenn wir die Fesseln durchschneiden, die uns halten, schneiden wir uns dabei auch mal in die Haut. Ich werde nie vergessen, wie glücklich Kyle am Ende des Treffens aussah. Und ich spreche hier nicht von Schein oder Heuchelei. Er war wirklich ehrlich und aufrichtig glücklich. Er drückte mir die Hand und ich sah den Stolz in seinem Gesicht, den Stolz eines Vaters auf seinen Sohn. Fuck you, dachte ich mir. Du bist eine verdammte Ratte. Eine verdammte Ratte bist du, genau wie ich. Und das war's dann. Ich war frei.